die rote Lampe ist an und es ist wieder Zeit für einen Podcast. Und damit begrüßen wir Konstantin Krüger. Hallo Konstantin.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist ja quasi jetzt ein Podcast-Podcast, so von Podcaster zu Podcaster. Und ich fange einfach mal an. Erklär doch mal unseren HörerInnen, welche Position du bei der Penny DL inne hast und was deine Aufgaben dort sind.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mache ich natürlich gerne von Podcast zu Podcast. ich bin seit Anfang 2020 bei der damals DL, jetzt Penny DL, wie ihr gesagt habt, leite dort die Kommunikation. Was bedeutet, dass ich letztlich für alles verantwortlich bin, was so intern und extern kommuniziert wird. Bedeutet auch Ansprechpartner für Medienvertreter, aber auch Bindeglied zwischen den Clubs und zum Beispiel unserem Medienpartner Magenta Sport. Darüber hinaus dann auch in einzelnen Arbeitsgemeinschaften vertreten. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit mit einzelnen Vertretern der Clubs. Also durchaus ein vielfältiges und breites Aufgabengebiet, was aber total viel Spaß macht.
Und ich glaube auch gerade so, das Mediale ist ja mehr geworden in den letzten Jahren. Ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum so ein Profi wie du da installiert wurdest, richtig?
Das ist natürlich so, dass, dass die Anforderungen da auch in der Sportart Eishockey natürlich immer weiter wachsen, und das eine ist ja die externe Medienarbeit, das nächste ist ja aber, dass man sich natürlich auch, so wie wir es auch tun, als Liga bestmöglich selber aufstellen möchte, was die Kommunikation angeht, sprich, es ist ja heutzutage bei Vibe nicht mehr nur eine Homepage, sondern es sind die gesamten Social-Media-Kanäle, die gepflegt werden müssen, und wo es dann natürlich auch darum geht zu überlegen, was kommuniziert man über welchen Kanal, und das sind dann auch alles Sachen, die mit bei mir zusammenlaufen.
Du hast ja vor deiner Tätigkeit bei der Penny DL im Fußballbusiness gearbeitet. Du warst stellvertretender Pressesprecher beim Hamburger SV. Wie kommt hier die Verbindung zum Eishockey zustande, oder wie kam sie zustande?
Ja, ist richtig. Ich habe in der Tat so richtig mein, würde ich sagen, berufliches Sport oder sportberufliches Leben beim HSV angefangen. War dann danach aber auch nochmal auf Unternehmensseite bei der Sparda-Bank in Hamburg, die auch damals ein großes Sponsoring-Paket beim HSV hatten, habe da also die Unternehmensseite nochmal kennengelernt und danach nochmal Agenturseite auch kennengelernt, sodass ich eigentlich alles ganz gut abgebildet oder mir alles mal ansehen konnte. Und dann gab es die Möglichkeit, dass ich eben wieder noch stärker in den Sport zurückgehe, worüber ich mich dann auch total gefreut habe, dass es dann geklappt hat. Natürlich ist es dann so, dass es vielleicht nicht so ist, dass da jetzt von Anfang an der komplette Stallgeruch Eishockey da war, zumal es aber trotzdem so ist, dass in damaligen Hamburger Zeiten es auch noch die Hamburg Freezers gab, Thomas Bodstede, der jetzt bei den Eisbären Berlin ja in verantwortlicher Position ist, damals in Hamburg war und wir uns seitdem schon kennen. Also es ist ja nicht so, das ist ja oft so bei uns in der Sportblase, sage ich mal, dass man sich da schon untereinander kennt. Und die Mechanismen, was so die Kommunikation und die Medienarbeit angeht, die sind im Fußball natürlich nicht anders als im Eishockey auch. Von daher war ich eigentlich von Anfang an immer ganz positiv, dass das gut funktioniert, und Gernot Trippke als mein Chef zum Glück auch. Und von daher hat das geklappt.
Sehr schön. Wir bleiben noch mal kurz beim Fußball und beim HSV. Bist du traurig, dass man den Aufstieg nicht unter Dach und Fach gebracht hat, oder froh oder stolz, in der besten zweiten Liga ever teilzunehmen?
Ja, das ist schon noch so Ersteres, muss ich sagen. Also auch wenn man sich fast so ein Stück weit daran gewöhnt hat, dass es jetzt weil es nicht das erste Mal war, ist es trotzdem so, es überwiegt so die Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat. Und bei mir ist jetzt noch nicht so die Riesenvorfreude auf die beste zweite Liga aller Zeiten, wobei es natürlich so ist, wie du sagst, also die ist dann schon natürlich sehr interessant, sich das anzugucken, aber ich glaube, jeder HSV-Fan hätte es lieber, dass die Truppe in der ersten Liga spielt und nicht in der zweiten, aber so ist es jetzt.
Ja. Nochmal zu deiner Tätigkeit zurück, du hast ja selber schon gesagt, Du verstehst dich auch selber als Bindeglied, auch zwischen Clubs und Medien. Wie läuft da jeweils die Kommunikation? Wer kommt da aufeinander zu oder kommt man da gegenseitig aufeinander zu? Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender?
Ja, es kommt immer drauf an. Letztlich entwickelt sich das oft. Also ich habe jetzt in meiner Funktion habe ich regelmäßige Status-Calls mit den Medienbeauftragten der Clubs, wo wir uns dann eben zu den einzelnen Themen austauschen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Pressesprecher vom Club überhaupt gar nicht jetzt irgendwie mit Telekom oder Magenta Sport oder den Produktionsfirmen, die da auch noch dranhängen, mit denen kommunizieren. Also da gibt es natürlich auch die direkten Austauschmöglichkeiten. Aber es kann schon mal sein, dass es auch Themen gibt, wo dann eben nochmal entweder ich dazukomme oder wo der Erstkontakt jetzt vielleicht auch von Telekom, Magenta Sport dann über die Liga kommt und dann eben zu den Clubs. Das ist in der Tat unterschiedlich und kommt auf den Anlass und das Thema an.
Fast jeder, der sich mit der Penny DEL befasst, kennt natürlich deine Stimme und hört auch deinen Podcast. War es eigentlich seit deinem Amtsantritt damals geplant, einen Podcast hochzuziehen?
Ja, ehrlich gesagt schon. Mir war relativ schnell klar, dass ich das machen möchte. Es war ja schon damals so, dass die Kurve sehr, sehr steil nach oben ging, was das Thema Podcast an sich angeht, natürlich auch im Sportumfeld. Und ich wusste schon, als ich mir angeguckt habe, was wir für Kanäle haben, wie wir kommunizieren, da wusste ich schon relativ zügig für mich selber, dass ich mir das gut vorstellen könnte, dass wir das als Liga auch machen, dass es auch einen Mehrwert gibt. Dann war es ja so, dass wir nach meinem Beginn im Anfang des Jahres eben relativ schnell dann ja leider die Playoffs damals absagen mussten. Und dann haben wir relativ schnell eben die Entscheidung getroffen, den Podcast dann auch schon schnell hochzuziehen. Sonst hätte ich das nicht jetzt während der Saison oder in den Playoffs gemacht, sondern dann erst in der Pause zur neuen Saison. Aber dadurch, dass wir da dann eben eine völlig veränderte Situation hatten, gab es dann so die Möglichkeit, das quasi vorzuziehen. Und bin ich auch total froh drüber, dass wir das gemacht haben. War, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
Ich glaube, da kann Helmut und ich auch von sprechen. Also wir kommen eigentlich vom Bloggen her, wir schreiben ja eigentlich eher, bis dann der Helmut uns da mit der Nase drauf gedrückt hat Ende letzten Jahres. Helmut, wir müssen einen Podcast machen. So, nein, brauchen wir nicht. Doch, wir müssen einen Podcast machen. Und jetzt sind wir hier, Folge 43. Wir haben so einen wie Konstantin Krüger hier bei uns zu Gast. Ist ein super, super positives Ding. Also ich glaube auch, die Leute hören lieber Podcasts als Blogs zu lesen. Das war, glaube ich, früher mal so, dieses Blogs lesen. Aber mittlerweile ist halt Podcast das Ding schlechthin.
Ja, genau. Das hat sich halt dahin entwickelt, dass die Leute das, also dass es eben sehr gut angenommen wird. Das Gute und Positive ist, glaube ich, das werdet ihr dann ja auch sicherlich jetzt erfahren haben, dass die Leute das sich ja quasi selber auch einteilen können, wann sie die Folge hören, ob sie die Folge durchhören, ob sie irgendwie sagen, ja, ich habe irgendwie 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit. Wenn mir dann noch 10 fehlen, dann höre ich es halt irgendwie später oder ich höre es abends oder beim Küche aufräumen oder beim Laufen oder es gibt eben 100.000 Möglichkeiten und das ist sicherlich für das Format auch sehr, sehr gut, dass das so ist.
Der 20. April 2020 war ja der Startschuss deines Podcasts. Der erste Gast war direkt ein Knaller, Franz Reindl. Ja. Wenn du jetzt zurückblickst, was bleibt dir so am meisten hängen von den 53 Folgen, die es bisher gab?
Gute Frage. Erstmal bleibt hängen, dass das schon relativ viele dann sind. Also ich hätte jetzt gar nicht so gedacht von Anfang an, dass es so viele werden. Der Angang war schon natürlich, dass wir das langfristig aufsetzen. Wir haben aber erstmal intern so gesagt, ja, wir legen mal los und so. Jeder Club bekommt auf jeden Fall seine Folge. So haben wir eigentlich angefangen. Das hat sich dann relativ schnell so rausgestellt, dass es eben ganz gut funktioniert und dass es eben ein paar Leute auch hören und dann macht man ja einfach so weiter. Ansonsten ist mir hängen geblieben und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich in unserer Sportart ja so, dass die Gesprächsführung, aber auch schon die Gesprächsanbahnung, also wenn man überlegt, was ich jetzt so für Gäste da hatte, dass das alles sehr unkompliziert gelaufen ist, was es dann einem selber auch total einfach macht. Und ich glaube, das liegt auch nicht nur daran, dass ich jetzt bei der Liga angestellt bin, sondern es liegt einfach daran, dass wir in unserer Sportart ganz, ganz viele tolle Typen haben, die sehr, sehr unkompliziert eben erstmal daherkommen und nicht groß überlegen, ob sie da jetzt irgendwie mitmachen oder nicht, sondern dann auch einfach im Zweifel sagen, komm, ja, lass uns ausprobieren, kann ja nichts, kann im Zweifel kann es nur schief gehen. Ist bislang, glaube ich, noch nicht so richtig viel schief gegangen. Also von daher, das bleibt definitiv hängen.
Ja, das war bei uns auch so. Also wir haben einfach mal auf gut Glück Markus Sturm angeschrieben und der antwortet auch noch. Also das war glaube ich, unsere fünfte Folge, sechste Folge. Auf einmal war Markus Sturm hier bei uns. Und ich so, okay. Also wie du gerade schon sagtest, die Typen sind super locker drauf und die freuen sich auch über sowas, ne, dass sie eingeladen werden und so. Und also wir können das nur nochmal widerspiegeln. Die Leute sind super dankbar und nehmen das auch sehr gerne an. Was im Fußball, glaube ich, nicht so möglich wäre. Gerade so im Profibereich, da kommst du sehr schwer an die Leute ran. Behaupte ich einfach mal. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber da musst du über einen Verein gehen oder sonst wie. Ich denke mal, da wird es ein bisschen komplizierter sein, an die Leute ranzukommen.
Genau, ja, das ist höchstwahrscheinlich schon so, dass das bei dem einen oder anderen komplizierter ist. Kann man sicherlich auch dann darauf zurückführen, dass der ein oder andere vielleicht dann doch auch mehr Termine hat als jetzt bei uns in der Sportart. Aber ja, auch da, es ist so, wie es ist. Ich glaube, wir sollten uns das genauso bewahren, dass es so ist. Das macht das letztlich auch aus, dass die Typen eben so sind, wie sie sind. Und ja, von daher, also hat jede einzelne Folge total Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und eine Folge, die mich richtig überrascht hat, war die mit Kevin Volland. Ich habe dann die Überschrift gelesen, Kevin Volland im Interview. Ich dachte, Kevin Volland, was macht der denn da? Und der hat früher Eishockey gespielt, wusste ich gar nicht. Ne? Ja. Und dann kam noch Michael Leopold mit in den Podcast, die kennen sich ja auch irgendwie und das war eine richtig, richtig super Runde. Also das war echt ein super Podcast.
Ja, schön, dass es euch gefallen hat. Ich fand es auch gut. In der Tat ist es dann so, dass ich auch den ein oder anderen Kontakt, den ich jetzt eben aus den letzten Jahren habe, natürlich auch, und damit meine ich jetzt nicht Kevin selber, sondern der Kontakt kam in der Tat über Michael Leopold, der mir da netterweise geholfen hat, oder zu ihm den Erstkontakt zu Kevin Volland zu machen und ihn zu fragen, ob er sich das vorstellen könnte. Mir war schon relativ schnell klar, dass ich auch versuchen möchte, links und rechts mal Geschichten oder Gesprächspartner zu haben, die man jetzt nicht sofort mit dem Thema Eishockey verbindet, aber die sehr wohl, so wie du sagst, so wie bei Kevin Volland auch, über seine Jugendjahre, wo er selber gespielt hat, oder familiär gibt es da eben auch viel Eishockey-Expertise. Das lebt, so ein Format lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass man jetzt nicht nur jede Woche so erwartbare Gäste hat.
Und mir fällt gerade auf, Michael Leopold kommt irgendwie in jeder Folge vor. Der war auch schon mal hier. Alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle.
Grüße.
Irgendwo hat er überall immer seine Finger mit im Spiel. Das ist unglaublich.
Ja.
Kommen wir mal zu deiner Gästewahl. Also wie gehst du da so voran? Du hast gerade gesagt, schon mit Kevin Volland, gehst du bei Michael Leopold. Sitzt du da morgens im Café bei deinem Latte Machato und denkst, auch heute rufe ich mal Tim Stützle an? Oder wie geht das so vonstatten?
Nee, nicht ganz so, Mann. Ich versuche mir natürlich schon, oder letztlich mache ich so, ich mache mir schon einen Plan, jetzt nicht irgendwie 8 Wochen, aber ich versuche schon so 2, 3, 4 Wochen im Voraus zu gucken, wer könnte sich als Gesprächspartner anbieten, wie ist die Themenlage, mit wem könnte man sprechen. Man verfolgt natürlich, also nicht nur, dass man dann jetzt in meiner Position natürlich auch relativ viele Sachen irgendwie mitbekommt und weiß, aber natürlich lese ich auch und bin aufmerksam und versuche irgendwie mitzubekommen, was so los ist, mit wem man sprechen könnte. Und dann ist es unterschiedlich, so wie du auch gesagt hast, manchmal gehe ich direkt auf den Gesprächspartner zu, dann ist es wiederum so, dass ich das über einen Club mache, also zum Beispiel die Folgen, die jetzt mit Red Bull München waren, ist die Zusammenarbeit mit der Medienabteilung immer total reibungslos. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also das ist unterschiedlich. Mhm. Und ich versuche da so einen Mix zu machen aus Aktualität, wie jetzt zum Beispiel zur Weltmeisterschaft, wo ich jetzt wirklich, glaube ich, 3 Folgen mit Fokus auf wirklich WM gemacht habe, also mit einem Bundestrainer, mit Marco Novak, dann noch zwischen den Spielen, aus dem Hotel raus, was auch wiederum zeigt, so dass auch die Zusammenarbeit mit dem DEB da sehr, sehr gut ist und problemlos funktioniert. Und dann aber eben, wie wir eben gesagt haben, auch durchaus mal Gesprächspartner links und rechts des aktuellen Geschehens, was das dann hoffentlich so ein bisschen auflockert, genau.
Hattest du schon mal Probleme generell, auch einen Wunschgast zu bekommen?
muss gerade überlegen, die meist, nee, fällt mir jetzt ehrlicherweise in den letzten Wochen oder Monaten keiner ein, der gesagt hat, so, ich mache das auf gar keinen Fall.
Ja. Nö, also die muss vielleicht auch zeitlich nicht geklappt hat oder so, wenn man gesagt hat, okay, ein paar Wochen später wäre vielleicht besser.
Ja, also bei Kevin Volland zum Beispiel war es schon so, dass das jetzt nicht, da mussten wir schon einen Termin finden, wo der passt, weil er auch einfach dann, wenn die Jungs dann selber spielen und Termine haben, dann ist ja klar, dass der nicht einfach so zwischendurch sagen kann, komm, wir machen jetzt mal einen Termin. Aber nee, sonst hat das eigentlich, oder bei Philipp Grubauer fällt mir jetzt ein, der dann auch ja zu Gast war, der musste das natürlich auch dann irgendwie mit seinen Spielen und es war auch, glaube ich, ziemlich heftige Corona-Zeit da auch bei denen. Also da muss er es natürlich auch irgendwie timen, dass es passt. Nee, aber hat bislang, toi, 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 ich hoffe, das bleibt so, hat es bislang immer ganz gut funktioniert.
Neben unserem Buddy-Podcast, den du natürlich hörst, was landet denn sonst so auf deiner Podcast-Playlist? Hast du irgendwelche Tipps für unsere HörerInnen?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Das ist in der Tat ganz unterschiedlich. Da sind natürlich Sportpodcasts dabei. Mhm. Also ich höre schon gerne, wenn ich die Zeit habe, den Phrasenmäher von Kai Tramann, also zum Thema Fußball. Ich habe den Sports Maniac Podcast von Daniel Sprühe, so zum Thema Sportbusiness, und den Sponsors Podcast auch in meiner Timeline. Dann höre ich aber auch sehr gerne politische Sachen. Also habe den FAZ-Podcast abonniert, höre seit ein paar Wochen oder letztlich auch schon Monaten von Micky Beisenherz Apokalypse und Filterkaffee sehr, sehr gerne.
Der Kollege Beisenherz kommt nachher auch nochmal drin vor.
Ja, und, genau. Und wo wir bei dem gerade sind, Fußball MML mit Mike Nöcker und Lukas Vogelsang ist natürlich auch dann dabei. Pflicht. Also ja, genau.
Sehr schön.
Kommen wir mal so ein bisschen zu der Penny DL. Die abgelaufene DL-Saison ist ja doch reibungslos über die Bühne gelaufen, also zumindest sportlich. Wie sieht es denn der Leiter der Unternehmenskommunikation der Penny DL?
Ja, erstmal genauso wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass wenn uns das jemand vor mehreren Monaten, als wir da wirklich uns aus natürlich aus unterschiedlichen Gründen, aber auch nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde, schwer getan haben, zu sagen, wann wir starten können. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass wir so durchkommen, wie wir durchgekommen sind, hätten wir sofort eingeschlagen oder das unterschrieben. das war wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut. War natürlich oder konnte nur passieren, weil alle Beteiligten, von den Spielern über die Trainer, über die Betreuer, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Clubs, total diszipliniert waren und gerade das Thema Hygienekonzepte und Hygieneregeln so umgesetzt haben, wie wir das letztlich gemeinsam auch entwickelt haben. Dann, man darf ja immer nicht vergessen, als wir angefangen haben, da hatten wir auch noch eine völlig andere Lage als jetzt gerade. Jetzt ist das Wetter wieder gut, die Leute sind draußen, die Impfungen sind irgendwie am Laufen. Da waren wir ja noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Und dass wir da so durchkommen, ist einfach sehr, sehr gut. Also das kann man nicht anders sagen. Und ich glaube auch, ich gucke da natürlich dann auch aufgrund meiner Tätigkeit kommunikativ drauf, also es guckt dann schon irgendwie, findet das auch in den Medien Niederschlag und muss ich aber auch sagen, dass ich das so wahrgenommen habe. Also auch die Medien und Journalisten haben das so abgebildet, dass wir da eben gut durchgekommen sind, wie es ja letztlich auch war. Also das war total positiv.
Hm. Wie siehst du den Impact von dem Magenta Cup damals?
Ich glaube, das war damals ein guter Anstoß und ein gutes Momentum, weil es eben Teams gab, die gesagt haben, komm, ich kriege das irgendwie hin, ich will spielen. Und dadurch natürlich auch sowohl intern, aber ich glaube auch die Eishockey-Fans draußen gemerkt haben, okay, es tut sich was, es bewegt sich was, die wollen und nicht nur die versuchen, sondern die wollen. Nun ist es ja immer so, ich würde immer sagen, jeder, der sagt, ja, vielleicht wolltet ihr ja gar nicht, den würde ich immer sagen, nein, das ist Quatsch. Also es gab niemals intern irgendwie überhaupt nur eine einzige Sitzung, wo man gesagt hat, ja, nee, vielleicht ist es besser, dass wir keine Saison spielen oder so. Also das sind natürlich auch so Themen, die dann letztlich letztlich auch mein täglich Brot sind, dass ich dann von Journalisten angerufen werde und gefragt werde, du, ist das eigentlich richtig, dass irgendwie einige Clubs nicht spielen wollen, wo ich dann sage, so, ja, also kann ich jetzt nicht bestätigen, im Gegenteil, also wir versuchen hier seit Tage, Wochen oder Monaten irgendwie einen Spielbetrieb hinzubekommen. Und dieser Magenta Sport Cup war ein gutes Zeichen zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, ich glaube, so haben wir das damals auch aufgenommen, dass also der Türöffner war quasi für die Saison, dass man sehen, komm, so kann es gehen, so kann es ablaufen, und das hat ja, glaube ich, ganz gut funktioniert. Dein Chef, dein Vorgesetzter, Gernot Ripke, ich glaube, das war in der Rheinischen Post, hat im Interview nach der Saison gesagt, dass er eigentlich ziemlich froh ist, dass die Saison jetzt nun vorbei ist, was völlig verständlich ist. Aber die Aufgaben und Herausforderungen werden jetzt in naher Zukunft auch nicht weniger. Bist du schon in Vorbereitung auf die neue Saison? Und wenn ja, wie sehen diese aus?
Ja, also erstmal kann ich ihn da total verstehen, weil er auch wirklich quasi Tag und Nacht daran gearbeitet hat, dass wir das irgendwie hinbekommen, und ja auch, glaube ich, in den Medien gesagt hat, da haben so mehrere Leute, auch gerade so aus dem Spielbetrieb, Jörg von Ameln, der den Spielbetrieb leitet, 24/7 irgendwie gewerkelt, dass wir das so hinbekommen. Von daher fällt er natürlich schon bei allen und bei Gernot letztlich auch ein Stück weit so eine Last ab, wenn so eine Saison dann eben funktioniert hat. Im Hinblick auf die neue Spielzeit, ja, ist es so, dass wir bereits in Vorbereitung sind. Also natürlich ist jetzt Zeit, um auch mal ein paar Tage Urlaub zu nehmen. Auch das machen wir natürlich im Büro aufgeteilt. Aber es ist so, dass wir uns damit beschäftigen, wann machen wir einen Media Day, der vor der Saison immer stattfindet. Wo machen wir ihn? Wann gibt es irgendwie mögliche Zeitslots, wo man auch nochmal vielleicht vorher mit Spielern der Clubs auch irgendwie Content produzieren kann, Aufnahmen machen kann. Penny hat natürlich Ideen und Gedanken. Die anderen Partner kommen auch auf uns zu und sagen, wann können wir mit den Jungs was machen. Also das ist jetzt so die Phase, wo man eben vorausplant und Termine checkt. Und zusätzlich ist es so, dass wir natürlich auch im Hinblick auf die neue Saison auch gerade kommunikativ überlegen, was wollen wir machen, was können wir machen, sind wir happy mit dem, wie wir so bei den Kanälen aufgestellt sind, wollen wir irgendwie was Neues dazunehmen, wie gehen wir mit TikTok um, mit solchen Sachen, erreichen wir damit irgendwie vielleicht nochmal eine Zielgruppe, die wir bislang über die anderen Kanäle nicht so erreichen. Also das sind alles so Themen, die dann in der Sommerpause natürlich vonstatten gehen, und von daher ist es für uns jetzt nicht so eine richtige Pause, sondern es ist einfach, würde ich sagen, kein Spielbetrieb, aber die Themen sind schon wieder da im Hinblick auf die neue Saison.
Und gerade so Social Media, das geht ja immer weiter, 24/7. Da ist eigentlich gar keine Saisonabbruch oder Saisonmitte oder Sommerpause, ne?
Das geht ja immer weiter. Genau, das ist so. Da werden wir jetzt vielleicht auch mal ein paar Tage oder Wochen haben, wo wir die Taktung ein bisschen weniger haben, aber so wie du sagst, wir werden es jetzt ja nicht so machen, dass wir irgendwie zuklappen und sagen, ja, wir sind irgendwie 4 Wochen vor Saisonstart dann wieder da.
Nee, das geht nicht.
Nee, das ist funktioniert heutzutage nicht mehr.
So ein bisschen in die Zukunft geblickt, wir Fans, ich meine, es ist jetzt Anfang Juni, die WM ist gerade vorbei, aber trotzdem, wir Fans, die wir in erster Linie auch sind, erwarten mit Freude den Saisonbeginn 21/22. Wie realistisch hältst du es, dass es im September eine in Anführungsstrichen normale Saison geben wird, also vielleicht jetzt nicht mit Nord-Süd-Gruppe und das Wichtigste wahrscheinlich für die Fans auch mit Zuschauern in den Hallen?
Ja, ist für mich natürlich auch ganz schwierig zu sagen. Ich hoffe das natürlich, genauso wie ihr und wie alle anderen auch, und letztlich, das haben wir ja immer gesagt, weil es auch so ist, wir können ja nichts anderes tun, als unsere Hausaufgaben quasi zu machen, um dann parat zu stehen, wenn es aufgrund der Pandemielage möglich ist, dass Menschen wieder zu Veranstaltungen gehen können. Ein Eishockeyspiel gehört genauso eben zu so einem Event, zu so einer Großveranstaltung. Und grundsätzlich, glaube ich, kann man ja schon sagen, dass man positiver eingestellt sein kann als jetzt noch vor ein paar Monaten. Nun sind wir auch noch nicht im August, kurz vorm September, sondern haben da auch jetzt noch ein paar Wochen mehr. Von daher hoffe ich und hoffen wir, dass das dann schon ein anderer Saisonstart ist. Ob das dann bedeutet, dass wie viel Prozent dann in irgendeiner Halle sitzen, das kann, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt keiner sagen.
Das stimmt. Aber ich sag mal, die Vorzeichen stehen ja gar nicht mal so schlecht.
Die sind natürlich, die sind natürlich besser und trotzdem gilt es natürlich dann gerade als Liga jetzt auch, wenn wir auf das aktuelle Lizenzierungsverfahren zum Beispiel gucken, natürlich jetzt trotzdem einen realistischen Blick darauf zu haben und jetzt nicht irgendwie Clubs in Aussicht stellen zu können, so ja, plant mal ganz genau so, als wenn es kein Corona geben würde, sondern natürlich ist es weiterhin so, dass da sehr, sehr vorsichtig und behutsam gerade im Kontext Zuschauer und Einnahmen und so geplant werden muss.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt in den nächsten Wochen, Monaten.
Ja.
Kommen wir mal zur abgelaufenen WM, die laut Bild-Zeitung eine Blamage war. hast du die WM verfolgt, hautnah? Hast du dich da richtig reingehangen?
Ja, habe ich natürlich. Zum einen natürlich auch, um informiert zu sein. Also letztlich, ich hatte ja gesagt, ich hatte dann irgendwie auch Podcast-Folgen, die ich gerne machen wollte. Und allein deswegen ist es schon wichtig. Aber auch wenn ich jetzt keinen Podcast gemacht hätte, hätte ich es geguckt. Ja, ich glaube, die angesprochene Zeile oder Überschrift von der Bild-Zeitung mit dem Artikel, das vielleicht mal ausgeklammert, war das ja ansonsten auch so, dass die wenn wir mal das Mediale uns anschauen, wurde schon so berichtet, wie es letztlich auch war, nämlich, dass die deutsche Nationalmannschaft eine ganz, ganz tolle Weltmeisterschaft gespielt hat, was definitiv wieder und erneut Werbung für unsere Sportart war. Und man einfach merkt, dass das deutsche Eishockey jedem Gegner Paroli bieten kann und dass es nicht mehr so ist, dass wenn eine deutsche Nationalmannschaft gegen eine finnische oder eine kanadische oder gegen eine amerikanische aufs Eis geht, dass man eigentlich weiß, oh ja, also am Ende gewinnen sowieso die anderen, sondern dass das richtig enge Spiele waren und sind. Und wenn ich mich jetzt an das Finnland-Spiel zurückerinnere, hatte ich schon auch das Gefühl, dass da die Finnen froh waren, dass es zu Ende war. Weil wir da, also die Deutschen haben richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. So, und das ist natürlich auch für uns fürs gesamte deutsche Eishockey ist das einfach super. Und jetzt gilt es diesen positiven Rückenwind, auch wenn es jetzt ein paar Wochen Pause sind, gilt es natürlich bestmöglich mitzunehmen in die nächste Saison und in unseren Spielbetrieb.
Das war wahrscheinlich auch das Positivste jetzt für dich zu sehen, dass wir oder dass Eishockey Deutschland, sage ich jetzt mal, mit den ganz großen Nationen auch mithalten kann, oder?
Ja, absolut. Und ich schaue natürlich dann auch so auf zum Beispiel die Berichterstattung von Sport1 und finde natürlich auch super, wie die das gemacht haben. Finde auch toll, was für Reichweiten und Quoten dann da rauskommen, was natürlich alles darauf einzahlt, so wie du sagst, dass man merkt, dass Eishockey eine Sportart ist, die Menschen elektrisieren kann, dass es eine Sportart ist, wofür Menschen irgendwie einschalten. Und ja, finde es dann schon gut, wenn ich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Spiel es war, aber wenn ich dann irgendwie eine meiner Töchter vom Leichtathletik abhole und mitkriege, dass eine andere Mutter seinem Sohn die Antwort gibt, ja, Nöbels hat das Entscheidende, das war, glaube ich, das Penalty. Also der hat halt sofort seine Mutter gefragt, so ja, wie ist das Spiel ausgegangen? Das ist super. Das sind so Momente, wo ich dann denke, ja, ey, das ist doch cool, das gibt's nicht nur im Fußball, also vom Fußball kennt man das, ne? Wenn die Kinder irgendwie ihre Eltern fragen, ja, wir haben die gespielt. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, so, hey, das ist cool, dass der Kleine jetzt seine Mutter gefragt hat, wie die Jungs Eishockey gespielt haben.
Ja, ja. Für mich war die Szene der WM, wo Moritz Müller, ich glaube, nach dem Schweiz-Spiel, da in Tränen ausgebrochen ist, also so stolz auf dieses Team war. Das war für mich die Szene des Turniers. Das fand ich so, nach so einer Anführungsstrichen Schweinesaison, sag ich mal, dann nach Riga zu fahren, so oft in der Bubble gewesen und dass da so ein Kapitän da vor der Kamera stand, fand ich bemerkenswert. Also das fand ich echt, echt super. Also Eishockey war natürlich wieder in aller Munde hier. Und by the way, es war ja auch eine U21-EM, die ich jetzt so kaum mitbekommen hatte. Also ich habe größtenteils Artikel über die Eishockey-WM gesehen. Hast du das auch so gesehen?
Ja, stimmt. Wobei man immer aufpassen muss, dass da gehört ihr dann ja sicherlich auch dazu, wenn man sehr in seiner eigenen Blase unterwegs ist oder die Timelines sind dann natürlich schon sehr stark einfach mit jetzt bei uns Eishockey gefüllt. Aber also klar, ich gebe dir recht, es war jetzt definitiv so, dass von der Berichterstattung es jetzt nicht so war, dass eine Fußball-U21-EM meilenweit irgendwie die Eishockey-Weltmeisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft geschlagen hat, sondern dass sehr wohl auch, egal ob im Fernsehen, im Radio oder die digitalen Medien, Printmedien, dass da dass das auch dementsprechend abgebildet worden ist. Und das ist natürlich auch total positiv.
Inwieweit arbeitet eigentlich die Kommunikationsabteilung der DEL mit derselbigen Abteilung des DEB zusammen? Gibt es da Symbiosen, in denen beide Seiten voneinander profitieren? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, es gibt einen regelmäßigen Austausch auch auf zwischen den Kommunikationsabteilungen. Ruben Stark als Pressesprecher vom DEB und ich sind regelmäßig im Austausch, informieren uns auch gegenseitig, wenn Themen in der Pipeline sind, sage ich mal. Also man stimmt sich einfach ab und sagt dem anderen rechtzeitig Bescheid. Also jüngstes Beispiel, die angestrebte Kandidatur von Franz Reindl. Das ist dann etwas, was ich jetzt nicht irgendwie per Pressemeldung erfahre, sondern wir wissen dann schon vorher Bescheid und sprechen kurz dazu, dass jeweils die, ich sage mal in Anführungszeichen, Gegenseite da informiert ist. Und der Austausch funktioniert, der läuft regelmäßig. Und natürlich gilt es zugleich, dass wir auch weiterhin da irgendwie im Austausch sind und überlegen, wo gibt es Synergien, die man noch stärker nutzen kann, kommunikativ, um eben ja noch mehr oder die bestmögliche Strahlkraft auch kommunikativ für Eishockey zu entwickeln.
Zum Abschluss noch eine etwas kompliziertere Frage. Wir bei Bully, wir stellen jetzt einfach mal eine Behauptung auf. Wir behaupten, dass die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM jetzt weitergekommen ist als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der EM jetzt im Sommer kommen wird. Würdest du das unterschreiben?
Also ich würde auf jeden Fall nicht spontan dagegen setzen. Also
die kühne These.
Das würde ich auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Das geht aber jetzt gar nicht gegen die Fußballer, sondern ich würde wirklich für unsere Jungs, die da einfach ein super Turnier gespielt haben. Und das ist dann ja aber vielleicht anders als für die Fußballer, wo man ja auch weiß, dass die sich untereinander kennen. Also das ja auch zum Beispiel, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, auch total finde ich positiv, wenn dann irgendwie Thomas Müller von Bayern irgendwie twittert, wie gut die Jungs das irgendwie machen. Also man merkt ja, die kennen sich auch untereinander und sind sich irgendwo mal über den Weg gelaufen oder kennen sich wieder über zwei, drei andere Ecken. Ja. Das ist, sowas ist natürlich super.
Ich glaube, Marco Hagemann von Sky, der hat da auch ein bisschen was zu getwittert in den letzten Tag.
Ja, genau,
der war auch Fußballkommentator, genau. Aber der ist auch damit drin, ne?
Genau, den habe ich auch genau auf Twitter auch oft wahrgenommen.
Glaubst du denn, dass das, also jetzt wirklich die Abschlussfrage, glaubst du denn, dass der Erfolg von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, dass es da wieder einen Push gibt in Deutschland? Nach Olympia 2018 hat man das ja schon gespürt, finde ich.
Ja, ich hoffe es natürlich und es ist letztlich dann auch meine oder unsere Aufgabe, dass auch eben, wie ich eben gesagt habe, durch irgendwie gute Kommunikation und gute Überlegungen und gute Kampagnen, wie man es heutzutage ja dann irgendwie auch machen muss, sei es irgendwie digital oder es ist ja höchstwahrscheinlich heutzutage findet ja nahezu alles digital statt, dass eben dann, das meinte ich auch damit, bestmöglich dann in unsere Spielzeit mit rüberzunehmen. Und es gilt nach wie vor, finde ich, darum, dass man die Jungs zeigt. Also die haben eben halt auf dem Eis einen Helm auf und viele wissen nicht so richtig, wie die da drunter aussehen. So, das ist natürlich ganz anders als ein Fußballer, der irgendwie halt einfach schon anders aussieht, wenn er spielt. Das ist bei unserer Sportart anders. Und die positiven Geschichten, die unsere Jungs zu erzählen haben, dann eben auch bestmöglich einfach zu transportieren. Und da ist es sicherlich so, dass wir, was ja aber auch, finde ich, positiv ist, dass wir da noch nicht, also da haben wir einfach noch irgendwie Potenzial, was wir kommunikativ auch nutzen können. Und dann glaube ich, dass das, genau wie du sagst, dass das nochmal einen Push irgendwie in Deutschland geben kann und natürlich auch bei den Kids, die ja, damit geht's ja los, ne? Also die sollen ja irgendwie wissen, wer ein Leon Dreiseitel, ein Dominik Cahun, ein Mo Müller und Marcel Nöbels irgendwie sind. Und wenn man das müssen wir halt hinkriegen, das ist unsere Aufgabe.
Auf jeden Fall, definitiv. Und damit sind wir mit unseren Fragen durch. Wir hätten noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Sehr gerne, können wir gerne machen.
Super, dann fangen wir an, Helmut.
Fangen wir an. Haus oder Wohnung?
Haus.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Auto oder Fahrrad?
Beides.
Hund oder Katze?
Weder noch, wenn es nach meinen Töchtern geht, dann irgendwann Hund.
Okay. Podcast oder Radio?
Podcast.
So, jetzt wird's fies. HSV-Aufstieg in die erste Liga oder Abstieg St. Pauli?
Klar, HSV-Aufstieg in die erste Liga.
Bier oder Wein?
Bier.
Der Bulli-Podcast oder Fußball-MML? Liebe Grüße gehen raus an Micky Beisenherz.
Ja, aufgrund meines Jobs natürlich euer Podcast.
Wunderbar, das ist unsere Headline morgen. Bulli-Podcast, braucht Fußball-MML. Mega,
super. Glaube ich, das können Micky Beisenherz und die Jungs verschmerzen, glaube ich.
Ich denke auch. Ja, Konstantin, das war es auch schon. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir und war mal echt interessant, mal so die andere Seite zu sehen, dass du mal der Interviewte bist.
Ja. Ja, vielen Dank an euch. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich drücke euch die Daumen, dass euer Podcast weiterhin so gut funktioniert und dann hören wir uns sicherlich in Zukunft nochmal wieder.